Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt.
Herzlich willkommen zu Folge 23 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Wie ist die öffentliche Verwaltung eigentlich noch zu retten? Auf die Frage, kann man kommen? Denn die öffentliche Meinung über die Digitalisierungsfähigkeit und Willigkeit von Verwaltung und Behörden ist mies. Und in der Tat sind in den letzten Jahren viele Digitalprojekte fast schon mutwillig an die Wand gefahren worden. Vor allem die Bundesregierung hatte vor der vergangenen Bundestagswahl gleich eine Reihe von digitalen Services lanciert, die einer nach dem anderen auseinandergenommen und wieder zurückgezogen wurden. Sollten wir also genau das im Kopf haben, wenn wir uns über GovTech unterhalten? Also Government Technologies, die neue Branche an Unternehmen in Deutschland, die Lösungen speziell für die öffentliche Hand produziert? Oder ist ein differenzierter Blick nötig, um zu erkennen, welche Potenziale mit GovTech-Unternehmen gehoben werden können? Die Frage will ich nicht alleine beantworten, sondern mit Manuel Kilian besprechen. Er ist einer der wichtigsten GovTech-Experten in Deutschland und als CEO von GovMind sicherlich auch derjenige mit dem tiefsten Einblick in eine der Entstehung befindlichen Branche. Hallo Manuel, ich grüße dich.
Hallo Felix, vielen Dank für die Einladung, schön hier zu sein.
Ja, es freut mich, dass du mit dabei bist, denn wir reden heute über GovTech. Und erst einmal vielleicht vorab, was ist eigentlich GovTech? Ist das sowas wie die Luca-App, die viel kostet, aber nichts bringt? Oder worum geht's bei GovTech?
Also eine große Frage zu Beginn. Was verbirgt sich hinter diesen 7 Buchstaben? Die Antwort ist, es ist nicht ganz klar, ja, sondern es ist ein Begriff, der einerseits sich weiterentwickelt und den man, glaube ich, aus verschiedenen Perspektiven schneiden kann oder sich anschauen kann. Und die gehen da, würde ich sagen, einfach einmal durch. Ja, und das ist zuallererst, also insbesondere so, wie wir bei GovMind auf GovTech schauen, ist, dass wir sagen, es geht um die Erbringung von innovativen Lösungen für öffentliche Einrichtungen, um öffentliche Leistungen besser oder anders zu erbringen, öffentliche Aufgaben anders oder besser zu erbringen und sozusagen dieser Fokus auf eben ja den Anwendungsfall in öffentlichen Verwaltung, dass das primär GovTech auszeichnet. Ein zweiter relevanter Blickwinkel ist, dass man, glaube ich, implizit immer auch mitdenkt, dass es bei GovTech um innovative Lösungen eben geht. Und da ist man dann relativ schnell bei dem Punkt, was ist denn eigentlich genau innovativ? Und diese Frage, was ist eine Innovation oder was ist nicht eine Innovation? Das ist, glaube ich, eine Frage, über die könnte man einen ganz eigenen Podcast machen. Das will ich jetzt gar nicht weiter behandeln. Aber ich glaube, ein gewisser Grad an der Art und Weise, dass eine Lösung neuartig ist oder ein bestehendes Problem auf neue Weise lösen kann, ohne das jetzt genau zu definieren, das ist auch schon ein wichtiger Bestandteil von GovTech. Und ich glaube, ein dritter wichtiger Blickwinkel ist, dass man das Wort GovTech an das Wort Startup ganz gut ranhängen kann. Man spricht ja auch oft über GovTech-Startups und dass man hier insgeheim auch, glaube ich, manchmal sagt, dass es sich fokussiert auf eben die Lösungen, die innovativ sind und die von jungen, neuen Unternehmen vorangebracht werden. Genau, und da wiederum ist man dann auch relativ schnell bei der Herausforderung zu sagen, was ist jetzt eigentlich ein Startup, was ist kein Startup? Ist es ein junges Unternehmen, das extern finanziert ist, oder ist es ein junges Unternehmen, das nach 2015, 16, 17 gegründet ist? Man zieht da, glaube ich, sehr, sehr schnell willkürliche Grenzen. Und deswegen konzentrieren wir uns gar nicht so sehr darauf, wann ein Unternehmen gegründet ist, das eine GovTech-Lösung voranbringt. Also wir haben diesen Startup-Fokus gar nicht so bei uns drin, obwohl es eben sehr, sehr viel junge, neue Unternehmen gibt, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wichtig ist für uns, und so sehen wir eben den Begriff dann auch stark, dass es eben um die Erbringung von innovativen Lösungen für die öffentliche Verwaltung geht.
Und wenn jetzt das die Bezeichnung Startup jetzt für euch jetzt nicht so das Unterscheidungsmerkmal ist, wie würdest du denn da eine Abgrenzung zum Beispiel zu den vielen, ja teilweise ja schon sehr etablierten IT-Herstellern, Fachverfahrensherstellern ziehen, die ja schon teilweise Jahrzehnte Fachverfahren für den öffentlichen Dienst auch produzieren? Sind das dann auch, wenn sie innovativ sind, ich weiß, schwere Definition, sind das dann aus deiner Sicht auch GovTechs oder gibt es da noch irgendwie eine andere Unterscheidung, die du da heranziehen würdest?
Also ich glaube, es ist tatsächlich ein fließender Übergang. Wir, wie gesagt, konzentrieren uns nicht so sehr darauf, ob es jemanden schon seit 20 Jahren am Markt gibt oder seit 10 Jahren vielleicht erst. Ein Punkt, auf den wir schauen, ist, ob es sich bei dem Angebot von einem Anbieter um klassisches Projekt- oder Beratungsgeschäft handelt. Das heißt, es wird eine neue Webseite für die öffentliche Verwaltung entwickelt oder eine neue Software selber geschrieben. Immer mit der Losgröße 1. Das heißt, es gibt einen Auftrag und über ein Projektgeschäft wird dieser Auftrag erledigt. Und das ist dann für uns nicht so stark GovTech, das ist nicht so stark innovativ. Wir konzentrieren uns eher auf skalierbare Produkte, um sozusagen in der Nomenklatur von Startups zu bleiben, die sich darauf fokussieren, einmal eine Lösung aufzubauen und die unendlich oft verkaufen zu können. Und mit jeder weiteren Nutzung in der öffentlichen Verwaltung, mit jedem weiteren Einsatz, die Lösung dann sozusagen besser wird. Und genau, ich glaube, diesen Fokus auf eben innovative Produkte, wirklich im wahrsten Sinne Produkte, dass ich sie öfter einsetzen kann, dass ich sie darüber weiterentwickeln kann, das ist so für uns nochmal ein Entscheidungskriterium, nachdem wir sagen, wenn das wirklich ein klares Produkt ist, das erkennbar ist, das ich oft einsetzen kann, dann ist es für uns GovTech. Wenn es jetzt ein Beratungsgeschäftsmodell ist, ein Projektgeschäftsmodell, dann würden wir es eher nicht als GovTech klassifizieren.
Du hast es jetzt so ein bisschen strukturell auch unterschieden an der Stelle, da gehe ich auch gleich mit. Aber kann man das aus deiner Sicht auch irgendwie inhaltlich, ich sag mal jetzt mal von der Lösungsebene her, die dahinter steht, auch unterscheiden? Kann man da sagen, wenn das Problem, was ein neues oder ein vielleicht auch ein älteres Unternehmen lösen möchte, wenn das auf einer bestimmte Art und Weise gelöst wird, dann könnte es eher ein GovTech-Unternehmen sein, als wenn es das auf einem anderen Weg macht. Kann man da sowas rausziehen, was so ein GovTech-Lösung vielleicht auch ausmacht? Oder ist das dann auch wieder zu spezifisch schon?
Also es ist eine sehr interessante Frage. Ich kann dir eine gefühlte Antwort darauf geben. Und zwar ist, glaube ich, dieser neue Lösungsweg, den GovTech-Lösungen oft mitbringen, was ganz entscheidend ist, denn es geht bei GovTech eben ganz oft darum, ein bestehendes Problem auf neue oder innovative Weise zu lösen und damit auch ein Problem effizienter, effektiver oder bürgernäher zu lösen. Wie das dann im Einzelnen aussieht, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Frage. Was wir schon oft sehen und was, glaube ich, so ein Muster hinter den GovTech-Lösungen ist, dass Probleme oder dass ich anders an Probleme rangehe, das Problem anders anschaue und das oft präventiv oder prädiktiv lösen kann. Also ich gebe dir mal ein Beispiel, das man vielleicht noch nicht so oft gehört hat. Es gibt ein GovTech-Startup aus München, Aurora Tech heißen die. Und die bauen eine Anwendung für die frühzeitige Erkennung von Flächenbränden, insbesondere Waldbränden, die sie basierend auf Satellitendaten sehr früh erkennen können, identifizieren können und dann Rettungskräften die Möglichkeit geben können, da frühzeitig zu intervenieren. Das heißt, dieser Lösungsweg fokussiert sich darauf, eine Gefahr frühzeitig zu erkennen, sodass ich schneller, besser basierend darauf handeln kann. Und das ist sozusagen dieser neue Lösungsweg. Denn ein traditioneller Lösungsweg wäre zu sagen, ich brauche mehr Feuerwehr, ich brauche mehr Wasser, ich brauche mehr Einsatzkräfte. Das heißt, ich schmeiße mehr traditionelle Ressourcen auf ein Problem drauf. Und was Aurora Tech jetzt zum Beispiel macht, ist eben zu sagen, wir nehmen nicht den traditionellen Lösungsweg, nämlich mehr Löschfahrzeuge, mehr Wasser, mehr Einsatzkräfte, sondern wir schauen, wo können wir eben das Problem anders greifen und an einer anderen Stelle anfangen, es zu lösen. Nämlich, indem wir frühzeitiger erkennen, dass es einen Waldbrand gibt oder geben wird. Und das ist eben dieses präventive, prädiktive, dieser prädiktive, prädiktive Umgang mit Problemen, den ganz, ganz viele GovTech-Startups auszeichnet. Ich finde das jetzt schwierig, sozusagen als das eine Muster hinter Lösungen von GovTech-Anbietern oder Startups festzumachen. Aber das ist schon was wir sehr oft sehen und was, glaube ich, auch so ein bisschen die DNA von GovTech-Lösungen auszeichnet.
Um direkt mal auch bei dem Beispiel zu bleiben, finde ich hervorragend, was damit ja auch möglich ist. Aber zum Beispiel ja auch die freiwilligen Feuerwehren, genau wie die Berufsfeuerwehren, haben ja auch eigene IT-Systeme, die Einsätze koordinieren, die dabei unterstützen, welche Kräfte zum Beispiel herangezogen werden. Wodurch ja zum Beispiel ein Flächenbrand, wenn solches System gut funktioniert, ja entsprechend ja vielleicht auch entweder schneller bekämpft werden kann oder die Folgen geringer sind. Wäre dann so ein Verfahren, was jetzt die reine Organisation der Feuerwehrkräfte abbildet, die ja schon seit vielen Jahren in ganz unterschiedlichen Ausprägungen ja im Einsatz sind, wäre das dann auch GovTech oder wäre das dann an der Stelle keins? Also ich hänge immer noch ein bisschen da dran, diese Abgrenzung ein bisschen klarer herauszuhören.
Wäre nach der Logik von uns, also nach der Logik von GovMind auch ein GovTech-Anwendungsfall, aus dem einfachen Grund eben, dass ich eine Herausforderung, ein Problem der Verwaltung anders oder besser lösen kann. Und dieses anders muss nicht immer qualitativ anders sein, sondern das kann auch einfach nur inkrementell anders besser sein. Und in deinem genannten Beispiel kann ich mir vorstellen, dass die Koordinierung vielleicht davor, wenn eine Telefonkette passiert ist oder über einen Schichtplan in Excel, der sehr aufwendig zu pflegen ist, den ich vielleicht so rumschicken muss, was ineffizient ist, und ich da eine vergleichsweise einfache Softwarelösung draufbauen kann oder neu bauen kann, die so einen Abstimmungsprozess verändert oder verbessert. Das genannte Beispiel von dir gerade, das sehen wir zum Beispiel ganz oft bei dem Thema Pflegeeinrichtungen, wenn es um Schichtpläne geht, ja, oder wenn es auch um den Besuch von Seniorinnen auf dem Land geht, die gepflegt werden noch in ihren Häusern, dass man darüber sich besser koordinieren kann, dann mehr Zeit da ist für die Pflege von oder für die eigentliche Pflege, was ja wichtig ist oder was ja eigentlich das ist, worum es gehen sollte. Und das ist keine wahnsinnig aufwendige Softwarelösung, ja, also da ist jetzt keine bahnbrechende Technologie mit drin. Aber dennoch, es löst eine Herausforderung in der öffentlichen Verwaltung und es sorgt dafür, dass dieser Bereich der öffentlichen Verwaltung oder öffentliche Einrichtung in dem Fall ihre Arbeit effektiver, effizienter und bürgernäher ausüben kann.
Ich kann mir vorstellen, wir müssen jetzt nicht drüber streiten, dass der öffentliche Dienst in Deutschland solche Lösungen gerade ganz gut gebrauchen kann. Ich glaube, das ist so eine der Wahrheiten, die wir vielleicht mal nicht diskutiert als Wahrheit auch annehmen können. Das heißt, die Lösung, wie du sie beschreibst, von der Systematik jetzt mal dahingestellt, ob sie das auch wirklich liefern, was versprochen wird, treffen ja im Moment auf einen Markt, der das eigentlich ja notwendig hätte. Bleiben wir mal im Konjunktiv. Aus deiner Sicht, wie groß ist denn dieser Markt auf der Anbieterseite? Also kannst du da so grob schätzen oder anders formuliert, du kannst wahrscheinlich sehr viel präziser ja auch sagen, wie viele GovTechs seht ihr denn aktuell in Deutschland?
Ja, also zum Glück kann ich es etwas präziser sagen als nur zu schätzen, denn das ist die Hauptaufgabe von unserer Arbeit bei GovMind, uns genau damit auseinanderzusetzen, wen gibt es denn da draußen, der GovTech-Lösungen anbietet. Und aktuell haben wir in unserer Datengrundlage 1750 GovTech-Anbieter in Europa verzeichnet und 440 davon entfallen auf Deutschland. Also andersrum gesprochen, es gibt 440 GovTech-Anbieter in Deutschland.
Die in Deutschland aktiv sind oder die auch in Deutschland ihren Sitz haben?
Gute Frage, muss ich mich korrigieren, die in Deutschland ihren Sitz haben.
Ja, ah, okay.
Aktiv sein, das hat ja damit auch zu tun, wo sie dann mit Verwaltung zusammenarbeiten. Und das mal rauszukriegen, ist eine andere Frage, als nur herauszufinden, wo denn im Zweifelsfall eine Firma sitzt, die ein GovTech-Produkt anbietet. Das ist aber, wenn ich da noch kurz einhaken darf, vielleicht sogar die interessantere Frage. Denn einfach nur zu sagen, dass es dort GovTech-Anbieter gibt, ist ja noch nicht der hinreichende Beweis, dass GovTech auch wirklich im Einsatz ist oder dass das öffentliche Verwaltung für sich nutzen. Und ich glaube, diese Nutzung, das ist eigentlich der noch interessantere Datenpunkt, um besser zu verstehen, wie und wo funktionieren GovTech-Lösungen.
Wenn du die Frage in den Raum stellst, dann sollten wir sie vielleicht auch beantworten. Könnt ihr das denn mit den Daten, die ihr auswertet, auch zeigen? Also wo werden GovTech-Lösungen nachgefragt? Wo werden sie erfolgreich auch beschafft? Und wie sieht das im Vergleich zum Beispiel auch zu anderen Ländern in der Europäischen Union aus?
Ja, also wir sind gerade dabei, eben dazu auch eine Datengrundlage aufzubauen. Ich muss einmal kurz ausholen, weil ich glaube, es ist interessant, das in Gänze zu erklären. Wir haben ja über das öffentliche Ausschreibungssystem für gewisse Vergaben eine Meldepflicht, aus denen dann auch hervorgeht, an wen ein Auftrag vergeben wurde. Und es gibt Ausschreibungsplattformen, über die man sich die Daten dazu besorgen kann. Das gibt es in Deutschland, es gibt aber zum Beispiel auch europaweit die sogenannte Tender Electronics Daily Datenbank. Und in einem ersten Versuch haben wir uns daraus 15.000 vergebene Aufträge aus dem Bereich Software, vergeben in Deutschland zwischen 2014 und Ende 2021 herausgesucht, haben die systematisch ausgewertet und können jetzt eben für diese 15.000 Aufträge sagen, wie viele Aufträge davon an GovTech-Anbieter gegangen sind. Das waren, wenn ich mich recht erinnere, 168. Das heißt ungefähr 1%. Und damit können wir anfangen, jetzt eben systematisch nachzuweisen oder zu schauen, wo kam denn GovTech tatsächlich in der Anwendung schon voran? Wer sind die Institutionen, die GovTech dann entsprechend nutzen? Aber interessanterweise bei dieser Herangehensweise, bei dieser Methodik, das sozusagen über Ausschreibungsvergabedaten nachzuweisen, können wir dann auch immer nachverfolgen, wie die entsprechende Ausschreibung dazu aussah. Eben dann auch mit den Leistungsverzeichnissen, die Basis dafür waren, und können das dann sukzessive auch unseren Partnern, Kunden zur Verfügung stellen, sodass für die auch es nachvollziehbar war oder nachvollziehbar sein kann, wie ist denn eine Lösung in den Einsatz gekommen, mit welcher Ausschreibung, um das vielleicht auch zu nutzen, einfach als Wissensquelle, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie müsste man denn eine Ausschreibung aufbauen, damit ein GovTech-Startup sich auch daran beteiligen kann und dann vielleicht sogar einen Auftrag gewinnen kann.
Also Ausschreibungskriterien ist natürlich eines der in der Tat wahrscheinlich größten Themen, was gerade auch für neue Anbieter ja auch eine erhebliche Herausforderung weiterhin darstellt. Also viele Ausschreibungsverfahren, die ich kenne, sind ja weiter so, dass gerade eher junge Unternehmen ja praktisch chancenlos sind, die einfach schon bei den Anforderungen, die an Unternehmen gestellt werden, ja schon rauspurzeln. Hast du denn das Gefühl oder kannst du das auch ein bisschen mit Daten vielleicht auch unterlegen, dass sich hier ein bisschen was ändert langsam? Weil das so, ich sag mal, so ganz alternativlos sind solche Ausschreibungen, die eher tradierte Lösungen bevorzugen aus Unternehmen, die sowas seit 120 Jahren auch schon machen. Ganz alternativlos ist das ja nicht, oder?
Also ganz klar kann ich es leider nicht sagen, aber vielleicht so hinterlegt mit anekdotischer Evidenz.
Das ist auch wichtig.
Das ist auch wichtig, richtig. Wir merken gerade schon an verschiedenen Stellen, dass sich da was tut. An der einen Stelle, wo man sehen kann, wo GovTech oder insbesondere dann die Lösung von jungen GovTech-Startups in den Einsatz kommen, ist in der Zusammenarbeit mit größeren IT-Konzernen über ein Konsortium, was die IT-Konzerne dann beispielsweise als Konsortienführer anführen und sozusagen unter ihrem Mantel Lösungen von GovTech Anbietern mit reinnehmen. Das heißt, ein großer IT-Integrator, beispielsweise Computer Center, würde sich auf ein auf eine öffentliche Ausschreibung bewerben, würde die gewinnen und nimmt dann sozusagen in diese Ausschreibung mit als Subunternehmer die Lösungen von GovTech-Startups oder von GovTech-Anbietern. Das ist sozusagen anekdotische Evidenz 1. Anekdotische Evidenz 2 ist, dass wir schon merken über die größere Transparenz, die es gibt zu der Nutzung von GovTech-Lösungen. Und das ist ja auch genau das, womit wir uns beschäftigen und wo wir einen Beitrag dazu leisten, dass es eine wichtige Signalwirkung hat für Vergabestellen, für öffentliche Einrichtungen zu wissen, dass da so eine GovTech-Lösung auch woanders mal schon im Einsatz war. Weil ich glaube, dieses Gefühl, aha, hat woanders auch schon funktioniert, könnten wir auch probieren. Das ist kulturell und psychologisch ganz, ganz wichtig, um die Offenheit auch zu haben für eine Ausschreibung, die es dann eben auch GovTech-Anbietern ermöglicht, sich darauf zu bewerben. Und das ist so ein bisschen Schneeballeffekt und ein Schneeballsystem hoffen wir zumindest, dass eben über die, ja, die größere Nutzung und die größere Transparenz eben sukzessive dann auch mehr GovTech-Fälle in den Einsatz kommen.
Du hast gerade einen wichtigen Punkt aus meiner Sicht angesprochen, nämlich zu schauen, wo waren denn Ausschreibungen auch erfolgreich? Und ich glaube, bisher haben wir ja sehr allgemein über Markt, über wie definiert sich so etwas auch gesprochen. Was mich aber auch vor allem auch interessiert, nach dem, was ihr gesehen habt, in welchen Bereichen des öffentlichen Dienstes sind GovTech-Unternehmen denn besonders aktiv, beziehungsweise bei Ausschreibungen besonders erfolgreich? Kann man da schon bestimmte, ich sag mal, Branchen oder Aufgaben herauslesen, wo solche Ausschreibungen gut funktioniert haben, im Sinne von, da sind dann auch GovTech-Lösungen, haben dann auch gezogen?
Also grundsätzlich strukturieren wir GovTech entlang von inhaltlichen Themenfeldern. Und die haben wir wie folgt definiert. Das ist ein Themenfeld, das ist die innere Verwaltung. Also all das, was ich organisationsintern mache, sei es Zusammenarbeit, Prozesse, Kommunikation, natürlich auch Ausschreibung, Budgetmanagement und so weiter und so fort. Da sehen wir, dass es mittlerweile sehr viele GovTech-Lösungen gibt an ganz, ganz vielen verschiedenen Stellen. Und das können dann total kleine Lösungen sein, wie zum Beispiel zur Raumbuchung, oder also Corona-konforme Raumbuchung in Rathäusern, zu andererseits sehr großen Lösungen wie ein sicherer Kommunikationsdienst für die Bundeswehr. Und da genau zu sagen, hier passiert wahnsinnig viel oder da passiert weniger, finde ich persönlich schwierig, weil man damit auch implizit eine Wertung abgibt, was denn jetzt wichtiger wäre. Also sind sozusagen die kleinen, vielen Einsätze mehr wert oder weniger wert als der eine große Einsatz. Das heißt, wie sich das an diesem Beispiel der inneren Verwaltung dann genauer strukturiert, da würde ich gar nicht so gerne werten. Was wir aber auf jeden Fall sehen, ist, dass es eben verschiedene Lösungen gibt an verschiedenen Bereichen, die unterschiedlich groß oder würde ich es auch entscheidend für das Funktionieren der Verwaltung sind, aber alle da ihre Daseinsberechtigung haben und das, glaube ich, ein großer, bunter Blumenstrauß eben ist von verschiedenen Lösungen. Und das kann man genauso replizieren für einen zweiten inhaltlichen Themenbereich, den wir nennen Schnittstellen zu Bürgern und Organisationen, wo Dinge drin sind wie Bürgerbeteiligungstools, Verifizierung von Identitäten, Chatbots zur Kommunikation und darauf dann noch, so wie wir unsere Datenbanken strukturiert haben, 6 weitere inhaltliche Felder folgen, die dann eher an einzelne Politikressorts geknüpft sind, von Sicherheit und Ordnung zu Bildung und Kultur, zu Gesundheit und Soziales, Gestaltung der Umwelt, öffentliche Versorgung ist noch ein inhaltliches Feld bei uns, gefolgt dann von Finanzleistungen. Wenn wir einfach mal schauen, wie sich da die Verteilung auftut, dann sind es eben GovTech-Anbieter über all diese inhaltlichen Felder hinaus, die dort Lösungen anbieten. Das heißt, da würde ich mir schwer damit tun, zu sagen, das fällt nur in den einen Bereich rein oder das fällt nur in den anderen Bereich rein. Also wir sehen Lösungen in allen Bereichen und jeder Bereich wiederum ist aber sehr divers und sehr ausdifferenziert, was dann die Lösungen betrifft, sodass
es schwierig ist, da, glaube ich, jetzt eine Wertung abzugeben. Genau, und nochmal, ich finde es auch schwierig zu sagen, was jetzt mehr wert wäre oder was besser wäre oder was die Verwaltung weiter voranbringt. Also ich glaube, es sind sowohl diese großen Leuchtturmlösungen als auch vielleicht viele kleinere Lösungen, die wir brauchen und die ich wichtig finde, um GovTech auch weiterzubringen.
Jetzt schaut ihr ja einerseits auf die realen Vergabedaten an der Stelle, aber ich nehme mal an, du hast ja wahrscheinlich auch einen sehr guten Blick inzwischen auf die Branche in Deutschland gewinnen können. Hattest vorhin mal erwähnt, so rund 440 GovTech-Unternehmen erkennt ihr in Deutschland. Wenn man sich die jetzt mal ein bisschen genauer anschaut, also überschlagsweise, ist das aus deiner Sicht, sind das eher, ich sag mal, Unternehmen, die dem Schlagwort Startup näher kommen, oder sind das eher Unternehmen, die so dem, ich sag mal, eher gesetzten Mittelständler nahe kommen? Kannst du das, hast du da so einen Blick drauf an der Stelle, wie sich das vielleicht auch in auf der Anbieterseite so ein bisschen unterscheidet?
Ja, habe ich. Ich habe jetzt auch einmal live in unsere Datengrundlagen dazu geschaut. Und also was wir sehen, ist, dass wir die Daten, die bei uns verzeichnet sind, im Prinzip von 2000 bis 2010 jährlich so ungefähr 10 Neugründungen drin haben bei uns, also neue GovTech-Anbieter, die entstanden sind. Und dann ab 2011 geht es deutlich nach oben, also dass wir in der Spitze 2017 57 neue GovTech-Anbieter-Gründungen dort verzeichnen können. Das heißt, ich kann, glaube ich, sagen, es teilt sich zu etwa einem Drittel 2000 bis 2012 aus von der Datenverteilung und dann ein weiteres Drittel von 2013 bis 2017 und dann nochmal ein drittes Drittel 2018 bis 2021. Obwohl ich auch immer dazu sagen muss, dass ich glaube, dass 2020, 2021 noch deutlich mehr Gründungen dazukommen. Bei uns wiederum sind aber nur die Startups verzeichnet oder die Anbieter verzeichnet, die schon ein marktfähiges Produkt haben. Mhm. Aus dem einfachen Grund, dass es uns wichtig ist, einen Überblick darüber zu geben, was kann man denn jetzt schon konkret benutzen, was kann in den Einsatz kommen. Und klar, wenn ich als Startup erst Ende 2021 gegründet wurde, weiß ich vielleicht selber noch nicht ganz genau, was ich machen werde. Das Produkt ist noch nicht fertig. All diese Anbieter dieses Startups sind bei uns sozusagen im Hinterkopf, in einer eigenen Datengrundlage und wir gucken die periodisch immer wieder an und schauen, wenn dann ein Produkt da ist, dass wir sie überführen können. Die eigentliche Datengrundlage soll deswegen heißen, 2019, 2020, 2021 werden die Zahlen sicherlich noch wachsen. Für den Moment sieht es ein bisschen so aus, als ob da der Trend runtergeht, was aber wirklich nur daran liegt, dass da noch nicht immer marktfähige Produkte da sind. Das heißt, im Nachhinein werden diese Jahre auch noch stärker wachsen.
Jetzt sagt man ja generell dem GovTech-Markt aktuell hinterher, dass er sehr stark wächst, sowohl auf der Angebotsseite, das hast du ja gerade beschrieben, aber auch auf der Nachfrageseite, also bei den öffentlichen Verwaltungen. Um jetzt vielleicht auch mal so ein paar Namen mit ins Spiel zu bringen. Wenn es darum geht, zu wachsen oder diesen GovTech-Sektor vielleicht auch mal, ich sag mal, entweder nicht zu dominieren, nicht marktdominant zu sein, aber zum Beispiel, dass Lösungen prominent werden oder dass ein Startup auch ein junges Unternehmen auch mal daraus herauswächst. Hast du so ein paar Startups bei dir im Blick, wo du sagst, na, da sehe ich echt ein ordentlich großes Potenzial, dass die auch einen realen Unterschied dahingehend dann auch liefern können, wie öffentliche Verwaltung zukünftig arbeiten wird?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich würde es aus ein paar verschiedenen Perspektiven betrachten. Dort, wo wir interessante Bewegung verzeichnen können, mit einem wirklich realen Unterschied, wie öffentliche Verwaltung Leistungen erbringt. Das ist mitunter bei den Startups, die gar nicht in dem Government-Tech-Bereich angefangen haben oder in dem Business-to-Government-Geschäftsmodell angefangen haben, sondern in einem Business-to-Business-Geschäftsmodell. Und da würde ich gerne besonders hervorheben das Startup NECT, N-E-C-T. Die bauen digitale Verifizierungslösungen. Da kann ich mich über eine Mobile-App mit meinem Smartphone verifizieren, sagen, ich bin Manuel Kilian, das ist mein Ausweis, so sehe ich aus. Und NECT hat das in den letzten Jahren bei ganz vielen Versicherungen, Banken und sonstigen Prozessen, wo ich mich verifizieren muss, eingesetzt. Und interessanterweise dann zu Beginn der Corona-Krise hat die Bundesagentur für Arbeit auch diese Lösung von NECT eingesetzt, damit man sich für eine Arbeitslosenmeldung online verifizieren kann und das nicht mehr in der Arbeitsagentur vor Ort machen muss. Das heißt, das ist ein Startup, das hat eine Lösung gebaut, die war erstmal gar nicht GovTech, sondern die war in anderen Bereichen unterwegs, also im Business-to-Business-Bereich, und ist dann aber reingeschwappt in den Business-to-Government-Bereich, als sie schon etwas älter und stärker am Markt etabliert war. Und ich glaube, von diesen Lösungen haben wir eine Reihe gesehen. Anderes Beispiel ist Dr. Lüb, eigentlich eine Verwaltungssoftware für Arztpraxen. Wer sich in den letzten zwei Jahren aber gegen Corona impfen lassen hat in Berliner Impfzentren, ist mit großer Sicherheit in Kontakt gekommen mit der Software von Dr. Lüb, weil die sozusagen die Patienten Impfzentrenkontakte gemanagt haben und die Interaktion darüber gelaufen ist. Und auch da eigentlich erstmal ein Fall aus einer Business-to-Business-Welt, nämlich eine Lösung für Arztpraxen, die dann reingeschwappt ist, in dem Fall zu eben öffentlich betriebenen Impfzentren und auch dort dafür gesorgt hat, dass da wirklich eine bessere Lösung da ist und zwar auch da nicht eine, die man erst aufbauen müsste, sondern eine, die sofort funktioniert, die im Markt validiert ist. Und ich glaube, dass es von diesen Beispielen ganz viele gibt, also das sehen wir auch in unseren Datenbanken, und die dann, ohne dass es jetzt sozusagen ein eigenes GovTech-Gewächs wäre, aus anderen Bereichen eben reinschwappen und dann sofort einen großen Mehrwert bringen für die öffentliche Verwaltung oder dann auch für die Interaktion von BürgerInnen und Bürgern mit der Verwaltung. Und das finde ich einen wichtigen Trend. Ich glaube, ein anderer wichtiger Trend, der geschehen ist, der ein großes Leuchtturmpotenzial hat, ist, dass es möglicher ist oder einfacher ist, auch professionelle Investoren als GovTech-Startup zu überzeugen, in GovTech zu investieren. Da gibt es in Deutschland ein großes Beispiel, ein gutes Beispiel, und das ist Politea, die Datenmanagement-Plattform aufbauen für Kommunen. Und Politea hat, ich glaube, Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres eine Finanzierungsrunde mit professionellen Wagniskapitalinvestoren durchgeführt. Und das war ein wichtiges Signal, was glaube ich, geholfen hat, um nochmal zu zeigen, es gibt auch reine Business-to-Government-Cases. Und genau das ist eben Politea. Die bieten ihre Lösung nur an für die öffentliche Verwaltung, die gut funktionieren, die skalierbar sind und die so interessant sind, dass professionelle Wagniskapitalgeber dort rein investieren. Und von denen gibt es sukzessive jetzt auch immer mehr. Und deswegen glaube ich eben, dass es diese zwei Punkte gibt oder diese, ja, zwei Blickwinkel, mit denen man zeigen kann, dass bei GovTech was passiert oder dass interessante Sachen passieren und wirklich dort Mehrwerte entstehen für die öffentliche Verwaltung. Das eine ist eben das Hineinschwappen aus der Business-to-Business-Welt von schon fertigen Lösungen. Und das andere ist, die Aufmerksamkeit von professionellen Investoren für reine Business-to-Government-Lösungen als Nachweis, als Indikator dafür, dass da wirklich ein großes Potenzial zu holen ist.
Das heißt also im Prinzip zwei Richtungen, aus denen dieser Trend auch befeuert wird. Vorhin hatten wir schon ein bisschen über auch Beschaffung gesprochen. Wenn man jetzt erkennt, dass gerade aus dem B2B-Bereich jetzt Unternehmen das auch interessant finden, in den B2G-Bereich auch rüber zu wechseln oder dort auch eigene Angebote auch zu lancieren und auch ja gerade auch private Kapitalgeber bereit sind, hier auch ins Risiko zu gehen, bemerkt man das denn auch schon auf der anderen Seite bei den Verwaltungen, dass sich hier auch ganz generell in der Art und Weise, wie man zum Beispiel solchen eher neuen Lösungen gegenübertritt, dass sich da auch etwas geändert hat oder ist da der Prozess ein bisschen behäbiger?
Also ich glaube, man ist gerade an dem Punkt zu merken, dass sich etwas ändern muss. Das ist sozusagen aber noch ein Schritt davon weg, was sich konkret ändern wird. Mein Eindruck ist schon stark, dass die Verwaltung für sich erkannt hat, dass sie sich digitalisieren muss und dass dazu Lösungen von GovTech-Startups eben ein wesentlicher Bestandteil sind. Und es gibt ja auch zum Beispiel jetzt auf Ebene der Bundesregierung mit dem neu gegründeten GovTech Campus, der die 7 Buchstaben GovTech schon mal im Namen trägt, was ich ein wichtiges Signal finde, immer mehr Initiativen sich damit auseinanderzusetzen, wie man eben auch GovTech konkret für sich selber nutzt. Ich glaube, die Herausforderung in der Verwaltung ist ja, dass ich, wenn wir konkret über Ausschreibungen sprechen, jetzt nicht mit einer Initiative das schaffe, dass dadurch GovTech direkt in der Fläche mehr in den Einsatz kommt, sondern dass ich, glaube ich, einen Wissensprozess durchgehen muss, dezentral, fragmentiert, in den 30.000 Vergabestellen, die es eben gibt. Denn diese Vergabeentscheidungen werden ja eben dezentral getroffen. Und eigentlich müsste ich ja, damit eben GovTech mehr in die Anwendung kommt, es schaffen, dass die 30.000 Vergabestellen plus die entsprechenden Fachabteilungen, die ja dann auch Lösungen nutzen müssen, innovative Lösungen, dass die sich damit auseinandersetzen und dass die dazu bereit sind, konkret die Ausschreibungen auch so zu formulieren, so aufzubauen, dass darüber mehr GovTech in den Einsatz kommen kann. Das heißt, es gibt halt, glaube ich, nicht dieses eine große Stellrad, mit dem ich sagen würde, und jetzt mehr GovTech, sondern es sind ganz, ganz, ganz viele kleine Stellrädchen, die selber sich anfangen müssen zu drehen, damit wir in der Masse sehen, in der Breite sehen, dass GovTech tatsächlich mehr in den Einsatz kommt. Und ich glaube, das erklärt auch so ein bisschen diese Behäbigkeit, diese träge Masse, kann man, glaube ich, sagen. Weil wenn das einmal in Bewegung gerät, und das meinte ich vorhin mit diesem mit dieser Signalwirkung, wenn an einer Stelle schon mal was funktioniert hat, dann wird es, glaube ich, für die 29.999 anderen Vergabestellen deutlich einfacher zu sagen, ja, dann gehen wir diesen Weg mit. Und ich glaube, dass diese initialen Dynamiken gerade eben anfangen. Und das dauert aber, glaube ich, bis es dann sozusagen in den eben anderen sehr, sehr vielen Vergabestellen und Fachabteilungen angekommen ist. Aber wenn das einmal passiert, dann ergibt sich, glaube ich, daraus eine Dynamik, die dann auch nicht mehr zu stoppen ist. Und das ist ja gut, aber es ist am Anfang halt einmal behäbig. Also es ist im Prinzip, kann man ja mit Physik erklären, eine träge Masse muss einmal in Bewegung geraten. Und wenn es in Bewegung gerät, dann ist sie auch in Bewegung. Ich glaube, wir sind aber gerade eben dabei, diese initiale Dynamik zu schaffen, dass die Bewegung da ist. Und das geht, glaube ich, nicht so schnell. Und das geht eben auch, wie gesagt, nicht über diesen einen Hebel oder das eine Stellrad. Und ich glaube, dass das diese Behäbigkeit erklärt. Nichtsdestotrotz dann, glaube ich, aber auch als Chance begriffen werden muss, dass, darum geht es dann ja auch bei uns, bei GovMind als Unternehmen, dass wir das erleichtern, transparenter machen für alle Beteiligten, die eigentlich wollen, eben dann die Information, das Wissen zu haben, um GovTech-freundlicher auszuschreiben.
Was ist denn aus deiner Sicht, vielleicht so als letzte Frage, um mal zum GovTech-Sektor zu kommen, aus deiner Sicht so die Unterstützung, die entweder die nachfragenden Stellen oder auch die GovTech-Unternehmen selbst noch brauchen, damit solche Lösungen auch in den Beschaffungsstellen, die vielleicht diesen Schubs noch nicht bekommen haben, auch eine Chance haben, zumindest mal gleichberechtigt auch wahrgenommen zu werden. Kann man das so ein bisschen rauslesen, dass man sagen kann, okay, folgender Hebel wäre jetzt nochmal wichtig, damit GovTech in den Verwaltungen auf allen Ebenen auch einen Durchbruch auch schaffen kann? Oder ist der vielleicht sogar schon geschafft? Also wo siehst du da uns gerade?
Also ganz entscheidend und wichtig, finde ich, ist, dass du sagst, dass GovTech gleichberechtigt mit traditionellen Lösungsanbietern wahrgenommen wird. Denn was uns, glaube ich, nicht weiterbringt, ist zu sagen, man bevorteilt GovTech-Lösungen jetzt in der Zukunft, weil sie in der Vergangenheit eben nicht so oft zur Anwendung gekommen sind. Das heißt, ich finde es schon wichtig zu sagen, man macht eben die Ausschreibungspraxis maximal offen, maximal nutzbar und ja eben offen für alle Arten der Innovation und sorgt dafür einfach, dass es einen fairen Prozess gibt für alle Anbieter, sich auf Ausschreibungen zu bewerben, und dann soll die beste Lösung gewinnen. Und wenn es eine GovTech-Lösung ist, dann ist es gut, und wenn nicht, dann ist es auch gut. Das heißt, ich glaube eben genau nicht das Überreferenzieren auf GovTech, sondern eben einfach das sich öffnen für jegliche Lösung. Ja, und ich glaube, das ist das Wichtige und das erfordert, und das ist meiner Meinung nach der große Hebel, dass man sich löst von einem Ausschreibungsdenken in Produkten, dass man sagt, ja, ich brauche das Produkt und danach schreibe ich aus, sondern vielleicht nochmal einen Schritt zurückdreht und sagt, was will ich eigentlich für ein Problem lösen, vermeintlich mit dem Produkt, und sich eher das Problem dahinter anschaut und dann agnostisch sagt, wie das genau gelöst ist, da bin ich offen dafür. Das sollen die Anbieter entscheiden, wie sie es lösen wollen. Und dann soll der beste Lösungsansatz gewinnen. Und ob das dann eine Mobile App ist oder ob es eine Excel-Tabelle ist oder ob es sonst ein Lösungsweg ist, das ist uns erstmal egal. Wichtig ist, dass wir für uns selber erkennen als Verwaltung, was ist eigentlich das Problem. Und dann eben die konsequente Offenheit darüber haben, dass die Lösung gewinnen soll, die das Problem am besten lösen soll. Und ich glaube, dieses Denken eben in Problem und Lösung, das ist ein ganz zentraler Punkt, damit GovTech eben mehr in die Anwendung kommt. Weil ich bin davon überzeugt, dass es ganz viele GovTech-Lösungen gibt, die Probleme eben sehr gut lösen können. Wenn ich aber eine Ausschreibung habe oder ein Denken habe, das sich sehr stark verengt auf ein Produkt oder auf einen speziellen Lösungsweg, dann wird es eben schwierig. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein zentraler Punkt. Plus das, was du vorhin auch sagtest, Referenzen, Mindestumsatz in der Vergangenheit. Das macht es natürlich immer schwierig für junge Unternehmen. Und da muss ich mitunter auch sagen, das sind standardisierte Kriterien. Da gucke ich so ein bisschen eigentlich in den Rückspiegel, um zu schauen, was in der Zukunft passiert. Denn ich frage diese Daten ja ab. Mindestumsatz, Mindestmitarbeiterzahl und so weiter und so fort, um für die Zukunft ein Gefühl dafür zu kriegen. Gibt es denn den Anbieter in 1, 2, 3 Jahren noch? Und das ist ja, glaube ich, das implizit, was man damit rauskriegen will. Und ja, der Blick in den Rückspiegel, um in die Zukunft zu schauen, funktioniert meiner Meinung nach nie besonders gut. Und ich glaube, dass es da auch andere Wege gäbe, um sicherer zu sein, dass, wenn man eine Lösung beschafft hat, dass man die dann auch weiterhin nutzen kann, auch wenn vielleicht es den Anbieter in 5 Jahren nicht mehr geben sollte. Es gibt ja Möglichkeiten über Open Source zum Beispiel zu sagen, dass man dann den Softwarecode noch weiter nutzen kann. Und da glaube ich auch viele andere Wege, mit denen man vermeintlich Sicherheit haben kann, was die beschaffte Lösung betrifft, ohne dass man eben immer referenzieren muss auf einen Mindestumsatz oder eine Mindestanzahl an geleisteten Projekten oder eine Mindestmitarbeiterzahl.
Jetzt reden wir ja gerade hier über den öffentlichen Dienst in Deutschland. Und es gibt ja so das ein oder andere Vorurteil, was man gegenüber dem öffentlichen Dienst, ob gerechtfertigt oder nicht, lassen wir jetzt mal so stehen, vorbringen kann, gerade wenn es darum geht, digitale Leistungen, innovative Leistungen, bürgerzentrierte Leistungen auch darzustellen. Kannst du aus dem, was du jetzt auch einerseits erlebst, aber auch was ihr aus euren Datenbanken auch ziehen könnt, erkennst du da einen Unterschied zwischen Deutschland und den anderen EU-Staaten, der dieses Vorurteil unterstützt oder vielleicht auch widerlegen könnte? Oder kann man das in der Tiefe gar nicht darstellen?
Ich glaube, ich muss mich wieder auf die anekdotische Evidenz beziehen. Also man merkt schon, glaube ich, dass politische Systeme und Strukturen, auch Lösungsstrukturen oder Lösungslandschaften, GovTech-Lösungslandschaften replizieren. Und das sieht man auch in der GovTech-Landschaft ganz deutlich. Ein Analyseblick wäre auf Länder zu schauen, die einfach einen deutlich höheren Anteil haben an IT-Leistungen, an der insgesamten Beschaffung. Das in Finnland als Beispiel zu nennen. Und wenn man mehr Software, wenn man mehr IT-Produkte beschafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man darüber auch mehr GovTech-Produkte beschafft, einfach höher, weil das eben oft Software-Produkte sind oder IT-Produkte. Und da sehen wir da sozusagen schon, dass es das einfach einfacher macht. Und ich glaube, da zum gewissen Punkt auch ein Best Practice ist, einfach indem man konsequenterweise sagt, ein höherer Grad an Softwarelösungen sorgt für einen höheren Grad der Innovation oder der beschafften Innovation in der Vergabepraxis. Ich merke an anderen Stellen auch, aber das finde ich schwierig zu bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, dass, da muss man Großbritannien als Beispiel heranziehen, Großbritannien in den Jahren unter Tony Blair, also mit New Labour, ganz viele Regierungsverwaltungsaufgaben outgesourced hat und da sehr teilweise gut, teilweise schlecht gelernt hat, mit externen Dienstleistern zusammenzuarbeiten, teilweise auch mit großen Cloud-Anbietern. Ich erinnere mich noch in meine Zeit im britischen Cabinet Office, das war 2016, da hatten wir Mail-Accounts, die liefen im Cabinet Office über Google. Ja, und ich glaube, das kann man sich gar nicht vorstellen für die öffentliche Verwaltung, dass man da einen externen IT-Dienstleister nehmen würde, um Kalender- oder E-Mail-Verwaltung zu nutzen. Und ich glaube aber für diese Offenheit, mit dieser Offenheit sich da andere Länder, insbesondere Großbritannien, zum Beispiel da in dem Fall in der Zusammenarbeit mit großen Cloud-Anbietern, eine gewisse Offenheit und eine Kompatibilität zur Außenwelt aufgebaut hat. Wie gesagt, da sind auch viele Sachen schiefgegangen, aber ich glaube, dass das dazu geführt hat, dass eben die Zusammenarbeit oder die Kompatibilität mit externen Lösungen da größer als mitunter als in Deutschland. Und ja, zu guter Letzt muss ich nochmal Großbritannien als Beispiel heranziehen. Wir sehen das im Bereich Gesundheit und Soziales relativ stark. Es gibt dort einen zentralen, den National Health Service, sozusagen einen Gesundheitsdienst. Und der kann zentral beschaffen, zentral Lösungen aufbauen. Und dann ist es tatsächlich auch für das ganze Land die gleiche Lösung. Und wir sehen in Deutschland, da sieht man auch in der GovTech-Landschaft durch, sagen wir mal, das sehr fragmentierte Auftauchen von Krankenhaussystemen, je nachdem, wo ein Krankenhaus steht oder in welchem Verbund es agiert, dass es da einen Flickenteppich gibt von vielen verschiedenen Lösungen, die dann vermutlich in der Summe auch nicht so gut funktionieren können, weil sie nicht kompatibel sind, weil sie eigentlich ein zu kleines Volumen haben an Kunden, um sie wirklich richtig gut zu bauen und dadurch eben dann Insellösungen entstehen, die es auch schwieriger macht, in der Zukunft gute Lösungen aufzubauen, die dann eben über verschiedene Akteure, über verschiedene Krankenhäuser zum Beispiel hinweg funktionieren können. Und da ist mitunter, glaube ich, diese Bündelung in ein System, Beispiel vom National Health Service in Großbritannien, also dem NHS, ein gutes Indiz dafür, wie man eben das dann auch leichter machen kann, dass IT-Lösungen, GovTech-Lösungen gut funktionieren und auch flächendeckend gut funktionieren. Ich glaube, das ist eben ein großes Problem und eine Herausforderung in Deutschland, dass ich sehr unterschiedliche IT-Infrastrukturen in verschiedenen Verwaltungseinrichtungen habe und dementsprechend es schwierig ist, Lösungen zu bauen oder Lösungen einzusetzen, die für alle gleich funktionieren. Das ist ja vielleicht die eine große Lehre auch aus dem OZG, dass es das dann einfach sehr, sehr schwer macht.
Neues ganz schlimmes Schlagwort. Da machen wir jetzt aber nicht die nächste halbe Stunde.
Ja, bitte nicht, nein, das wollen wir niemanden antun.
Genau, aber ich will noch eine Sache wissen. Du bist ja jetzt einer der GovTech-Experten in Deutschland. Vieles mit Sicherheit ja auch, weil du dich mit vielen unterhältst und auch viel erfährst, viel hörst. Aber du hast ja vorhin auch schon ein paar Mal erwähnt, vor allem ja auch, weil ihr sehr viel wisst über die Datenbanken, die ihr selber habt und die ihr selber pflegt. Kannst du vielleicht noch ein bisschen beschreiben, was ihr bei GovMind macht und was ihr darüber auch anbieten könnt?
Mhm. Ja, sehr gerne. Also im Grunde genommen machen wir genau eine Sache. Und zwar schauen wir uns eben GovTech in Europa an, insbesondere die Anbieter. Und überführen diese Anbieter in eine Datengrundlage, die wir bei uns kuratieren und haben für jeden Anbieter ein Profil mit ungefähr 13, das sind 13 Datenpunkten, plus dann noch eine genaue Beschreibung, was dieser Anbieter macht, um darüber eine Transparenz erstmal zu erschaffen, was gibt es denn da draußen für GovTech-Anbieter, also dass wir die Angebotsseite entschlüsseln können, um wiederum der Nachfrageseite, also öffentlichen Verwaltung, dabei zu helfen, den richtigen Anbieter zu finden oder potenziell eine richtige Lösung zu finden. Und eigentlich dieses Thema Markterkundung, Marktbeobachtung zentralseitig so aufzubauen, dass ganz, ganz viele davon profitieren können. So sind wir gestartet. Das haben wir jetzt die letzten knapp 2 Jahre gemacht. Und jetzt sind wir mittlerweile eben dann an dem Punkt, dass wir sagen, wir können nicht nur GovTech-Anbieter verzeichnen, sondern eben auch Einsatz von GovTech, ne, indem wir einerseits zum Beispiel uns die öffentlichen Ausschreibungsdaten anschauen. Wir haben aber auch eine Reihe von anderen Ansätzen, mit denen wir noch flächendeckender aufzeigen können, wo denn jetzt GovTech tatsächlich schon in der Anwendung ist. Und es gibt noch eine dritte Datenebene, an der wir gerade arbeiten, und das sind GovTech-Produkte, dass wir nochmal ganz dezidiert schauen können, was gibt es denn dort für Produkte und welcher Anbieter bietet welche Produkte an, wo sind die wiederum im Einsatz, denn am Ende des Tages will ich als Verwaltung ja keinen Anbieter kaufen oder nicht für einen Anbieter ausschreiben, sondern ich will ein konkretes Produkt in die Anwendung bringen. Und ich glaube, so mal diese Ableitung von Anbieter auf Produkt, das haben wir gemerkt, dass das ganz wichtig ist. Das bauen wir entsprechend gerade auf, dass wir ja in der Zukunft die qualitativ und quantitativ umfassendste Datengrundlage für europäische GovTech-Anbieter, Produkte und Anwendungsfälle anbieten können. Für wen auch immer das interessant ist, also wir haben viele Kunden aus der öffentlichen Verwaltung, teilweise aber auch aus der Privatwirtschaft. Also was damit gemacht wird, das ist uns eigentlich dann gar nicht mehr so wichtig. Wer diese Transparenz, die wir darstellen, nutzen kann für sich, zu welchem Zwecke, da sind wir offen. Wichtig ist für uns nur eben, dass wir einen Beitrag dazu leisten können. Einerseits, dass GovTech mehr in die Anwendung kommt oder dass halt die beste Lösung in die Anwendung kommt. Und zeitgleich aber ist auch insbesondere öffentlichen Akteuren einfacher fällt, sich mit dem Themenfeld auseinanderzusetzen, dass wir da mit dieser Transparenz, die wir darstellen, einen Beitrag dazu leisten können.
Alles klar, vielen Dank. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Daten bei euch in der Datenbank in den nächsten Jahren ja auch verändern werden und ob man da diesen Trend, den du so vorsichtig beschrieben hast, ob der sich dann auch manifestiert an der Stelle und GovTech-Lösung dann auch einen richtigen Boost in die Verwaltung auch bringen. Ich würde es mir hoffen. Ich bin da aber vielleicht auch nicht ganz neutral an der Stelle.
Na, ich auch nicht, muss man ja auch sagen.
Genau. Alles klar, aber ich bin mal sehr interessant, wie sich das weiterentwickeln wird. Vielen Dank, Manuel, für die vielen Einblicke, die du in diese Branche, in diese sehr spannende Branche ja auch jetzt gerade gegeben hast. Und mal geschaut, wir können ja in 5 Jahren mal ein Follow-up machen und mal gucken, was wir dann vielleicht anders sagen würden.
Bitte, ja, würde ich mich drauf freuen.
Alles klar, dann vielen Dank.
Danke dir auch, Felix. Auf Wiedersehen.
So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Felix Schmidt.